Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 17. November, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet, heute mal wieder aus dem Venedig des Nordens, der Zarenstadt St. Petersburg, die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen auch Ihnen, lieber Flavio von Witzleben.
Ja, Frau Kneißl, die Leitung zwischen der Domstadt und der Zarenstadt steht. Und Sie sind nach Ihrem vierfachen Rippenbruch wieder mitten im Geschäft. Sie hatten diese Woche eine Veranstaltung nach der anderen an der Universität St. Petersburg mit Ihren Studenten und mit dem von Ihnen gegründeten Gorki-Institut. Das heißt, Sie scheinen wieder wohlauf zu sein, so zumindest wirkt es nach außen. Ja, Frau Kneißl, was steht bei Ihnen jetzt heute und die nächsten Tage noch an? Was haben Sie diese Woche wieder alles erlebt und wie geht es Ihnen auch gesundheitlich jetzt Woche 3 nach dem schweren Unfall und dem vierfach diagnostizierten Rippenbruch, Frau Kneißl?
Ich darf ergänzen, das habe ich anfänglich nicht gewusst, aber es wurde dann noch eine neuerliche Untersuchung gemacht, weil ich wirklich starke Schmerzen hatte. Es sind 7 Rippen, die gebrochen sind. Ich nehme es jetzt mit Humor besser. Ich wusste es nicht von Anbeginn, die gewissen Details, aber ich bin seit Sonntagabend, also ich weiß, es ist die gesamte Woche wirklich im Dauereinsatz hier in St. Petersburg. Es geht, aber natürlich wäre ich gerne richtig gesund, um das Pensum zu bewältigen, aber wir hatten sehr, sehr viele runde Tische. Einer der interessanten, für mich persönlich wirklich interessanten, war mit der Bergbau-Universität. Wir haben uns unterhalten zu Fragen der Datenanalyse, Preisbildungsmechanismen, Statistik. Da ist Russland weiterhin in einem erstaunlich großen Umfang, würde ich mal sagen, wirklich bedauerlicherweise von westlichen Daten abhängig. Und diese Daten werden gebildet aus einer Summe von Statistiken, die auf ressourcenspezialisierte Unternehmen erstellen. Also wir haben Bloomberg, wir haben Argus Media, es gibt eine ganze Reihe von Firmen, die das tun. Und Russland hatte in der Vergangenheit diese Datenfrage immer wieder ausgelagert, also beispielsweise auch das Gasforum, das Forum der gasexportierenden Länder, das in Doha sitzt, arbeitete bis vor kurzem zu einem Großteil mit einem britischen Unternehmen zusammen und sozusagen ist in diesen Daten- und Statistikfragen sehr, sehr abhängig von bestimmten Privatfirmen. Und unsere Debatte gemeinsam mit Bergbauingenieuren, Statistikern lief darauf hinaus, wie kann man dieses Problem angehen. Und wir haben dazu einige Ideen gewälzt und da werde ich wahrscheinlich auch das Gorki stärker einbinden. Wir wollen nichts duplizieren. Es gibt verschiedenste Ansätze, um diese Datenproblematik zu lösen. Aber langer Rede, kurzer Sinn, es ist diese gesamte Souveränitätsdebatte nicht nur jetzt eine Frage, wer kontrolliert die Konzessionen, beispielsweise Erdöl, Erdgas, andere Minerale, sondern es geht auch, wie wir schon mal erörtert haben, um Versicherungen, um Technologie und eben auch um diese Statistiken. Und das war eine sehr, sehr interessante Debatte. Wir haben uns aber auch unterhalten über die Universitätsreformen, die in Russland jetzt gestartet werden, vielleicht interessant für einige jüngere Hörer. Es wurde an sich die Entscheidung getroffen, vor 1,5 Jahren aus diesem dualen System Bachelor-Master auszusteigen und wieder zu einem Universitätsdiplom für die Studien zurückzukehren. Wir haben gesehen in unserer Debatte, an der drei Universitäten teilnahmen, dass in Russland eigentlich eine sehr, sehr hohe Universitätsautonomie herrscht. Das heißt, es ist den jeweiligen Bildungsinstitutionen überlassen, ob sie jetzt ein Diplom für 4, für 5, für 6 Jahre, ob sie dual oder einheitliches machen. Es gab diverse Pilotprojekte mit unterschiedlichen Ergebnissen. Aber was mich überrascht hat, war die hohe Universitätsautonomie, also viel, viel höhere, als ich sie aus Österreich oder Deutschland kenne. Heute und morgen haben wir Vorbereitungen für unsere Simulationskonferenzen, die wir hier regelmäßig machen. Diesmal das Thema EU und China. Also wir spielen einen EU-Rat, Staats- und Regierungschefs, und hatten dazu gestern einen ganz, ganz intensiven Tag der Vorbereitungen. Also es ist allerhand los.
Frau Kneißl, dann lassen Sie uns auch gerne einsteigen mit all dem, was die letzten 7 Tage wieder los war, und lassen Sie uns beginnen mit den ja vielleicht spannendsten Entwicklungen diese Woche, denn die neue Regierungsmannschaft unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump nimmt so langsam, aber sicher Gestalt an. In seiner ersten Personalentscheidung nach dem Wahlsieg machte Donald Trump seine bisherige Wahlkampfmanagerin Susan Wiles zur Stabschefin im Weißen Haus. Susan Wiles ist eine langjährige republikanische Strategin, die bereits Trumps Wahlkampf 2016 und 2022 in Florida leitet. Ihr wird ein großer Anteil am Erfolg auch der diesjährigen Wahlkampagne zugeschrieben. Dabei mied Susan Wiles das Rampenlicht stets und weigerte sich sogar auf der Bühne von Trumps Wahlfeier zu sprechen, als dieser vergangenen Mittwoch seinen Sieg feierte. Und eine weitere sehr, vor allen Dingen auch in Russland spannend verfolgte Nominierung war diese der ehemaligen Kongressabgeordneten aus Hawaii, die ehemalige Demokratin Tulsi Gabbard zur nächsten Direktorin des Nationalen Geheimdienstes zu ernennen. Sie kandidierte 2020 noch für das Amt als US-Präsidentin, positionierte sich damals als Antikriegskandidatin und kritisierte auch die Beteiligung der USA an den Kriegen in Irak, in Syrien, und zuvor geriet sie auch wegen ihres Treffens mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad im Jahr 2017 stark in Kritik seitens der US-Politik und Medien. Sie steht auch auf der Todesliste der Ukraine, wird dort als Feindin der Ukraine gelistet, befindet sich dort in froher Gesellschaft von Gerhard Schröder und vielen anderen westlichen Politikern, die sich für eine Verhandlungslösung im Ukraine-Krieg einsetzen. Eine weitere spannende Nominierung war der aus Florida stammende US-Senator Marco Rubio, der von Trump zum Außenminister ernannt worden ist. Marco Rubio zählt zu den schärfsten Falken unter den republikanischen Hardlinern. In den vergangenen Jahren hatte sich Rubio stets für eine kompromisslose Linie gegenüber China, Iran und Kuba eingesetzt und ja auch für den wichtigen Posten des nationalen Sicherheitsberaters hat Trump sich mittlerweile festgelegt. Seine Wahl fiel da auf den republikanischen Abgeordneten Mike Walls, auch aus Florida. Walls gilt als Verfechter eines harten Kurses gegenüber China und forderte bereits ein Umdenken bei der US-Unterstützung der Ukraine. Frau Kneißl, 2 Hardliner mit Marco Rubio und Mike Walls. Darüber hinaus die russlandfreundliche oder als russlandfreundlich geltende Tulsi Gabbard als Direktorin der Geheimdienste. Also wirklich sehr, sehr spannende Besetzungen, wie ich finde. Wie sind denn da Ihre Gedanken dazu? Vielleicht auch zunächst mal zu Tulsi Gabbard, aber dann vielleicht auch ganz wichtig Marco Rubio und Mike Walls. Was sagen Sie dazu, Frau Kneißl? Wie wird das die außenpolitische Linie der USA womöglich entscheidend prägen und verändern in der nächsten Legislatur?
Ja, dieses neue Team von Trump wird natürlich in der westlichen Presse heftig kritisiert. Also man hat fast den Eindruck, nach der ersten Schockstarre der Wahl von Trump hat die Presse sozusagen jetzt dann natürlich ein neues gefundenes Fressen, in dem an sich nur ein Schlagwort existiert, der Ein-Mann-Staat, ein maßgeschneidertes Team für ein autoritäres System. Da überschlagen sich jetzt natürlich die Kommentare auch wieder, würde ich mal sagen, nach dieser Schockstarre der Wahl, wo man ziemlich daneben lag in den meisten Redaktionen. Ich habe die von Ihnen genannten Personen in der Vergangenheit über Interviews beobachtet. Als ich noch auf Twitter war, bis vor 1,5 Jahren, habe ich auch den, also Tulsi Gabbard immer wieder auf Twitter auch gelesen. Ich würde sagen, die vielleicht polarisierendste Figur in diesem neuen Team und von der man noch nicht genau weiß, was er wirklich zu tun hat, ist Elon Musk. Weil er soll jetzt eine Agentur leiten, was die Verwendung von Bundesgeldern anbelangt, Und da spießt sich, glaube ich, manches, aber darauf können wir später eingehen. Marco Rubio als neuer Außenminister. Ja, die Vita kann man nachlesen. Kubanische Eltern, sehr antikommunistisch, in dieser kubanischen Diaspora von Florida aufgewachsen, die mit der man vielleicht als Durchschnittseuropäer sonst nicht so viel zu tun hat. Aber ich habe vor vielen Jahren einmal in den USA gelebt und mir ist das Gewicht dieser Diaspora in Florida sehr wohl bewusst. Unter Obama gab es gewisse Versuche, mit Kuba so etwas wie eine Normalisierung zu erreichen. Ich würde sagen, das wird wahrscheinlich in der neuen Administration nicht so weitergeführt werden. Und für eine US-amerikanische Außenpolitik, da zählen einfach die nahegelegeneren, was man manchmal auch als Hinterhöfe bezeichnet, Regionen. Und das ist die Karibik, das ist Lateinamerika. Und da sieht man eben mit der Person Marco Rubio ein gewisses Statement auch, das abgegeben ist. Ist sicherlich eine ganz andere Person als ein John Kerry oder ein Blinken, die auch ihre Kritik dann letztendlich abbekamen, weil sie eben viel ankündigten, wenig dann letztendlich erreichten. Nur die Person Rubio wird sicherlich viel, viel mehr polarisieren, als das ein Blinken oder ein Kerry in der Vergangenheit getan hat. Das hat ein viel stärkeres Profil als einfach als Persönlichkeit. Und da werden wir dann sehen, inwieweit er seine Agenda auch in Richtung Ukraine und Westasien und so weiter ausübt, wie das geht. Ich habe von ihm nur einige Interviews gesehen, wo Hamas ist Terrorist, muss keinerlei Bedenken, was die zivilen Toten in den jüngsten Israel-Operationen im Gaza oder im Libanon anbelangt. Und ich glaube, zur Ukraine, da wird wahrscheinlich die Entscheidungsfindung weniger im Außenministerium stattfinden, sondern sehr viel mehr im Verteidigungsministerium und sehr viel mehr direkt im Weißen Haus.
Mhm. Ja, und vielleicht noch ein paar Sätze zu Tulsi Gabbard als Direktorin der Geheimdienste. Trump hatte ja auch schon angekündigt, dass er die Geheimdienste umkrempeln wird. Und jetzt setzt er dort eine Frau hin, die, ich hatte mir jetzt gestern noch die Medienberichte hier in Deutschland ein wenig durchgelesen. Und man muss einfach nur den Namen Tulsi Gabbard mal eingeben und dann auf Google News gehen, sich die aktuellsten Meldungen anschauen. Und die Medien überschlagen sich. Also sie wird als Putin-Freundin, als Putin-Troll, als verlängerter Arm des Kremls bezeichnet. Und diese Frau soll jetzt die Geheimdienste in den USA federführend leisten. Also vielleicht können Sie da noch ein paar Sätze dazu sagen. Wie wurde das in Russland aufgenommen? Und was wird das womöglich auch für Folgen mit sich bringen, wenn jetzt eine Dame diese Geheimdienste leistet, die in ihrer Ausrichtung einen ganz klaren pazifistischen Kurs gegenüber Russland ansteuert, Russland bekanntermaßen, der historische Erzfeind der amerikanischen Geheimdienste. Also das ist doch für mich eine historische Besetzung mit dieser Dame. Oder wie schätzen Sie das ein, Frau Kneißl?
Ja, diesen wilden Aufschrei im Blätterwald, den habe ich aus der Ferne auch beobachtet. In der russischen Berichterstattung ist das alles ein bisschen rationaler und entspannter. Also hier dreht sich sehr, sehr vieles in den Berichten rund um die Person Elon Musk. Wie gesagt, das ist der, den alle kennen und der, würde ich sagen, sowohl im Westen als auch im Osten sehr, sehr stark polarisiert. Aber natürlich ist das, wirft das einige Fragen auf, wie jemand, der in keiner Weise aus diesem Apparat kommt, jetzt die Geheimdienste leiten soll. Und erinnern wir uns an das alte Dilemma der US-amerikanischen Geheimdienste, 11. September, da war dann die große Reform angesagt, weil das Riesenproblem offenbar war und ich glaube auch weiterhin ist, die nicht vorhandene ausreichende Kommunikation zwischen diesen vielen konkurrierenden Behörden, wo natürlich auch Eitelkeiten und anderes noch ins Gewicht fällt. Aber vielleicht ein Wort zu Nachrichtendiensten grundsätzlich und auch so, wie es sich aktuell im Verhältnis Washington-Moskau verhält. Präsident Putin hat das mehrfach gesagt. Wir haben auch Aussagen von US-amerikanischen Stellen, wie eben dem CIA-Direktor Burks, der übrigens zuvor auch US-Botschafter in Moskau war. Ein Burns und auch eben andere Personen haben nie so heftig und antirussisch argumentiert, wie wir das beispielsweise von einer Ursula von der Leyen hören. Also Putin hat immer wieder darauf hingewiesen und auch Biden hat das gesagt, auf Ebene der Nachrichtendienste stehen wir in Kontakt. Also nun Tulsi Gabbard als Putin-Troll und so weiter hinzustellen, das ist natürlich das Hau-drauf-Argument der Medien und da ist man sehr rasch in dieser Kategorie drinnen. Aber ich würde mal sagen, eine interessante Personalbesetzung. Wir werden sehen, wie sie arbeitet.
Ja, es werden auf jeden Fall sehr, sehr spannende Zeiten auf uns zukommen mit diesen Personalbesetzungen jetzt. Da können wir uns auf jeden Fall auf einiges gefasst machen. Ich freue mich drauf. Es wird spannend zu sehen sein, auch für uns in unserem Podcast hier, wie sich das Ganze auf die Entwicklung auf dem geopolitischen Schachbrett ausprägen wird. Und Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, Frau Kneißl, die spannendste Besetzung oder Ernennung war jene von Elon Musk, der zusammen mit dem Biotech-Millionär und dem ehemaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Vivek Ramaswamy mit der Leitung einer neu geschaffenen Abteilung für Regierungseffizienz, kurz DOGE genannt, Department of Government Efficiency, beauftragt worden ist. Trump erklärte dazu in einer Mitteilung in den sozialen Medien, dass die Abteilung dazu beitragen werde, die Regierungsbürokratie abzubauen und überflüssige Vorschriften zu streichen. Der Name der Behörde sei eine Anspielung auf ein Meme und eine Kryptowährung, die mit Musk in Verbindung gebracht wird. Elon Musk schrieb dazu auf seinem Dienst Twitter X, das wird Schockwellen durch das System schicken und jeden treffen, der in die Verschwendung der Regierung verwickelt ist. Und das sind eine Menge Leute. Ja, Frau Kneißl, vielleicht können Sie noch ein paar Sätze zu dieser Personalbesetzung von Elon Musk sagen. Was wird das für tiefgreifende Veränderungen, vor allen Dingen mit Blick auf die unglaublich große Bürokratie in den USA mit sich bringen?
Ja, vielleicht ein kurzer Wort zu dieser Kurzbezeichnung DOGE. Wenn ich es lese, dann lese ich Doge und dann denke ich mehr an das alte Venedig und die Dogenpaläste. Das war meine erste Assoziation mit diesem Akronym. Also ich wusste nicht davon, dass das mit Kryptowährungen zu tun hat. Dutch. Wenn ich es in deutscher Version lese, ist es für mich der Doge. Und dann denke ich eben an die venezianischen Patrizier der Renaissance. Und vielleicht ist auch Elon Musk, wenn ich das jetzt ein bisschen hier mir zusammenreimen darf, so eine Art moderner Renaissancefürst, weil er natürlich mit seiner eigenen gefüllten Geldtasche eine gewaltige Unabhängigkeit hat. Und er geht nun in eine Regierungstätigkeit mehr als ein Hobby. Ja? Also er braucht das nicht für seine eigene Publizität. Er braucht es nicht, um Politik sozusagen zum Business zu machen, so wie das vielerorts der Fall ist, sondern er macht das fast aus einer Leidenschaft, vielleicht auch aus einer inneren Berufung heraus, bleibt mir nicht erschlossen oder erschließt sich mir nicht. Und diese Verwendung von Regierungsgeldern, die Frage, was passiert mit euren Steuern, das ist ein altes Thema in den USA. Wer einmal in Washington vor den Regierungsgebäuden gestanden ist, Kapitol, dort gibt es einen in Stein gemeißelte Devise, die das US-amerikanische politische System ausmacht, nämlich No taxation without representation. Also keine Politik, keine sozusagen kein Parlament ohne entsprechende Besteuerung. Und wer Steuern zahlt, will wissen, wer repräsentiert und was diese Repräsentanten machen. Das heißt, auch wenn der Steuersatz in den USA in keinem Vergleich mit dem in Hochsteuerländern wie Deutschland oder Frankreich steht, aber US-Amerikaner, egal wo sie sich auf dem Globus befinden, stehen immer unter der Fuchtel der US-amerikanischen Steuerbehörden. Und das Thema, was passiert mit eurem Tax Money, das ist etwas, das in der US-Öffentlichkeit viel, viel brisanter diskutiert wurde und wird, als das in unseren Breiten nie der Fall war. Und hier ist ein hochinteressantes Thema, weil wir natürlich auch in den USA unglaublich viel Red Tape haben, also Bürokratie und weniger als wahrscheinlich in Deutschland, aber doch mehr als jetzt mal in Staaten, wo es sich vielleicht leichter einen Betrieb aufbauen lässt. Und da haben wir auch innerhalb der des US-föderalen Bundes sehr unterschiedliche Steuern und sehr unterschiedliche politische Systeme. Nehmen wir die Person Elon Musk. Wer sich zurückerinnert, vor einigen Monaten hat er große Probleme in Delaware, wo viele, viele Unternehmen sitzen, weil es ein Niedrigsteuerland ist. Er ging dann nach Texas, weil er meinte, dort hätte er ein anderes politisches Klima. Einige andere Firmen aus dem IT-Bereich haben mittlerweile auch Silicon Valley in Kalifornien verlassen, teils aus steuerlichen Gründen, teils aus eben Bürokratievorgaben, die beispielsweise in Kalifornien, ich glaube, der siebtgrößten Weltwirtschaft weltweit gesehen, also wäre Kalifornien unabhängig, wäre es die Nummer 7 unter den Wirtschaftsnationen. Es verstimmt dann eben manchen Unternehmer, was passiert dort mit den Steuergeldern, wie viel Bürokratie ist in diesem jeweiligen Bundesstaat. Und da wird, glaube ich, Elon Musk aus seinen Erfahrungen als Unternehmer sehr, sehr viel, wahrscheinlich an unkonventionellen Vorgaben aufbauen. Und manche Kommentatoren sagen ja auch, das neue Kabinett Trumps sei eine Art Rachefeldzug gegen das System. Also ob das jetzt diese unkonventionellen Profile wie Tulsi Gabbard oder ein Elon Musk oder ein Kennedy ist, der sich kritisch zu Impfungen äußerte, das sind alles Persönlichkeiten, die eben nicht dem regulären Establishment entspringen, auch wenn sie im Senat oder im Abgeordnetenhaus ihre Mandate hatten und haben. Aber es ist eine hochinteressante Auswahl von Personen. Und ich glaube, dass dass die von Ihnen zuvor genannte Stabschefin Susan Miles sehr darauf bedacht sein wird, dass es eben nicht zu diesen wilden Rotationen kommt im Büro des Präsidenten, wie wir das in der ersten Administration gesehen haben, wo es teilweise Sprecher gab, die gerade mal 4-5 Wochen im Weißen Haus arbeiteten und dann rausgeworfen wurden oder von selbst gingen, um dann kurz danach gleich Memoiren zu schreiben. Also wir hatten da eine gewaltige Rotation von Sprechern, von Stabschefs, von ja Außenminister gab es auch zwei. Aber die Rotationen waren doch ganz, ganz wild. Und die mächtigste Position hat in gewisser Weise Susan Miles, die als Stabschefin, als Kabinettschefin sozusagen die Dossiers aufbereitet und wahrscheinlich so manche emotionale Reaktion des Präsidenten etwas glätten wird. Ich frage mich wirklich, was genau wird Elon Musk machen? Elon Musk steht ja auch unter dem Vorwurf der Medien. Da gab es vom Wall Street Journal einige Berichte und Newsweek. Er wäre in direktem Kontakt und Dauerkontakt mit dem Kreml. Auch er sei ein Agent des Kremls. Das sind diese altbekannten Vorwürfe. Aber Elon Musk soll auch beispielsweise anwesend gewesen sein, als Trump sein erstes Telefonat mit Zelensky führte. Und das heißt, ich glaube, Elon Musk wird eine viel stärkere Rolle einnehmen als jetzt nur Teilzeitminister für diese Einsparung von Bundesgeldern sein. Ich glaube, dass zwischen Trump und Musk eine Vertrauenszone herrscht, die sich uns nicht erschließt und sind beides schillernde Figuren mit vielen harten Kanten und Ecken. Und die werden sich nicht so leicht in die Karten schauen lassen. Und sie sind, wenn ich das so sagen darf, vielleicht auch sehr souveräne Personen. Das heißt, sie haben zu viel erlebt, als dass sie sich jetzt irgendetwas oder irgendjemanden beugen würden.
Mhm. Ja, und das konnte man auch sehen während des Wahlkampfes, als Elon Musk bei den Reden von Donald Trump aufgetreten ist. Auch jetzt in der Nacht des Wahlkampfes war Elon Musk die ganze Zeit an der Seite von Donald Trump, war einer der ersten Gratulanten, war auf allen Fotos mit Trump zu sehen. Also das wird sehr spannend zu sehen sein, inwiefern da Elon Musk vielleicht noch über dieses Amt hinaus in dieses neue Kabinett von Trump mit einbezogen wird. Frau Kneißl, vielleicht jetzt noch abschließend, bevor wir uns dann jetzt auch gleich über die aktuellen geopolitischen Entwicklungen unterhalten. Sie hatten es schon angekündigt, die für mich vielleicht spannendste Bekanntgabe war jetzt jene von Robert Kennedy, dem Neffe von John F. Kennedy, der jetzt den Posten des Gesundheitsministers übernehmen soll. Ich erinnere mich noch, dass Robert Kennedy während der Corona-Krise in Deutschland damals eine Rede gehalten hat auf einer dieser bekannten Querdenken-Demos vor über 500.000-600.000 Menschen in Berlin. Ich hatte mir das auch damals angeschaut und hatte mir gedacht, das wäre mal interessant, wenn so jemand einen Posten übernehmen könnte. Und jetzt ist es tatsächlich so, er wird Gesundheitsminister, er ist bekannt als Impfgegner, als sogenannter Verschwörungserzähler. Er will, sein Wahlspruch war, er hatte ja auch zunächst noch als parteiloser Kandidat kandidiert. Sein Wahlspruch war Make America Healthy Again. Er sucht die offene Konfrontation mit den Pharmaunternehmen, die jetzt auch schon ihre Bedenken hinsichtlich dieser Personalie erwartungsgemäß geäußert haben. Also Frau Kneißl, vielleicht noch ein paar Worte zum Neffe von John F. Kennedy, Robert Kennedy. Was wird das jetzt in diesem Gesundheitssektor und für die Pharmaindustrie für Folgen mit sich bringen, dass dieser Mann nun Gesundheitsminister des noch mächtigsten Land dieser Erde wird?
Die erste Reaktion war an den Börsen. Die Kurse großer US-amerikanischer Pharmakonzerne purzelten. Also das war sozusagen die emotionale Reaktion der Börse oder vielleicht auch eine rationale Reaktion. Das werden wir sehen. Und wie langfristig diese Kurse niedrig bleiben oder sie sich wieder erholen. Aber ich fand interessant, in diesen Aussendungen von Trump zu all seinen Ernennungen, das waren ja recht unkonventionelle Bekanntgaben, nämlich auch vom Text her, wie er das beschreibt. Ich habe nicht alle gelesen, aber einige. Und im Fall des neuen Gesundheitsministers sagt er ziemlich klar, es geht darum, den US-Lebensmittelkonzern und diese Verquickung zwischen Lebensmitteln und Pharmakonzernen zu entflechten und die Kinder der USA wieder gesund zu machen. Das Problem der Fettleibigkeit, das hat vielleicht vor 40 Jahren vor allem die USA betroffen, aber mittlerweile ist das in Europa, in Mexiko, im schwarzafrikanischen Raum genauso, weil es eben falsche Ernährung, Fast Food und so weiter. Das heißt, nach den Rauchern, nach den fossilen Konzernen, den Ölkonzernen wird sozusagen jetzt in gewisser Weise durch Donald Trump, durch Gesundheitsminister Robert Kennedy der Kampf angesagt, den Lebensmittelkonzernen, die über ihre zuckerhältigen Getränke und so weiter, Fast Food, eine Epidemie der Fettleibigkeit ja erzeugt haben. Und das finde ich ganz interessant, weil wir haben in den USA wirklich eine Zweiteilung der Bevölkerung, wer immer sich dort aufgehalten hat, die reichere weiße Oberschicht ist grundsätzlich schlanker und lebt gesünder, weil sie es sich leisten kann, gesundes Essen zu finden, frisches Obst, Gemüse in einem Durchschnitts-US-Lebensmittel Supermarkt zu finden, ist schwierig und wenn, dann sehr teuer. Und eine breite Schicht der Bevölkerung ernährt sich einfach falsch. Weniger jetzt vielleicht, weil sie es nicht besser wüsste, sondern weil sie es sich teilweise nicht leisten kann. Und da hat Trump, glaube ich, mit dieser Ernennung und mit seinen Aussagen auch im Wahlkampf aufhorchen lassen, weil das ist meines Wissens nach das erste Mal politisch betroffen weltweit, dass jemand klipp und klar hier sagt, das Problem ist tiefer als jetzt die Leute essen schlecht oder ernähren sich falsch. Und in den USA ist es ganz klar eine ganz, ganz enge Verquickung zwischen Pharma- und Lebensmittelindustrie, weil die Kinder werden von klein auf ja mittlerweile mit Psychopharmaka auch versorgt, teilweise rezeptfrei. Und da ist etwas tiefgehend falsch gelaufen. Das wurde ja auch in einigen europäischen Staaten regelrecht importiert. Also anstelle von Bewegung und Sport und lass die Kinder sich wirklich austoben, sind Psychopharmaka getreten. Und wenn hier jetzt die USA die Reißleine ziehen und sagen, wir wollen das anders gestalten, dann ist das eine hochinteressante Entwicklung.
Ja, das kann ich nur so unterschreiben. Und was das für die Pharmaunternehmen noch alles mit sich bringen wird, wird auch hochspannend sein. Wir werden gucken, ob Robert Kennedy wirklich so weit gehen wird und dort Pharma-Riesen wie Pfizer womöglich entmachten wird. Aber Frau Kneißl, um den Blick zu wenden, hinüber zu Nahost, da haben wir hier jetzt quasi die perfekte Brücke, denn eine weitere Ernennung, die vor allen Dingen in Israel, Palästina, in ganz Westasien für viel Erstaunen gesorgt hat, war jene von Mike Huckabee als Botschafter der USA in Israel. Mike Huckabee gilt als Unterstützer des Siedlungsbaus im Westjordanland. Siedlungen seien eine Brücke zum Frieden, behauptete er 2018 bei einem Besuch im Westjordanland. Und enge Mitarbeiter Netanjahus, die arbeiten jetzt Berichten zufolge schon im Stillen Stillen an konkreten Plänen, Teile des Westjordanslands zu annektieren. Dabei sollen Vorbereitungen getroffen werden, um sicherzustellen, dass die Nachfolgeregierung rasch die Sanktionen aufhebt, welche jetzt noch unter Joe Biden gegen gewalttätige Siedler verhängt wurden. Trumps Sieg bringe daher eine große Chance für den Staat Israel mit sich, das sagte der rechtsextreme Finanz- und Siedlungsminister Bezalel Smotrich noch am Montag auf einem Treffen seiner Partei Religiöser Zionismus. Und ja, parallel zu diesen Entwicklungen fand am Montag ein Treffen von 50 Vertretern arabischer und islamischer Staaten in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad statt. Sie forderten da ein Ende der Gewalt im Gazastreifen und im Libanon und setzten sich dafür ein, Israels Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen zu suspendieren. Außerdem wurde in der Abschlusserklärung des Gipfels in der saudischen Hauptstadt ein internationales Waffenembargo gegen Israel gefordert. Die Teilnehmer erneuerten auch ihre Forderung nach einem palästinensischen Staat. Der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman forderte bei der Eröffnung des Gipfeltreffens, dass Israel seine militärische Aggression im Gazastreifen und im Libanon unverzüglich einstellt. Er forderte Israel auf, von weiteren Aggressionsakten abzusehen und rief die Länder der Welt auf, die palästinensische Staatlichkeit anzuerkennen. Die Staats- und Regierungschefs waren allerdings nicht in der Lage, sich auch auf Maßnahmen gegen Israel zu einigen. Sie forderten, die wirtschaftlichen und diplomatischen Beziehungen zu dem Land abzubrechen oder seine Öllieferung zu unterbrechen. Frau Kneißl, zum einen, wie blicken Sie auf dieses Treffen der arabischen Staaten in Saudi-Arabien, das fast so ein wenig untergegangen ist aufgrund der anderen Entwicklung, über die wir es schon gerade gesprochen haben? Und vielleicht auch noch ein paar Worte zur Ernennung von Mike Huckabee zum Botschafter der USA in Israel. Da scheinen die Sektkorken geplatzt zu sein, als diese Nachricht durchdrang. Habe ich das richtig verstanden, Frau Kneißl?
Ja, ich fürchte fast, zwischen Trump und ich würde auch sagen der Trump-Familie, also vor allem seinem Schwiegersohn Jared Kushner und israelischen Geschäftsleuten bestehen sehr tiefe Beziehungen. Im Mai 2018 entschied Trump, dass die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt würde, was ein Bruch mit einer völkerrechtlichen Praxis war, nämlich damit war eine ganz klare Anerkennung der Annexion von Ostjerusalem auch gegeben. Und er hat damals auch den annektierten Golan als Teil Israels anerkannt. Und es ist jetzt die Befürchtung groß in der arabischen Welt, dass das der Anfang vom Ende des Westjordanlands würde. Also eine Annexion, eine Eingliederung dieser mittlerweile, glaube ich, auf 600.000 Siedler angewachsenen israelischen Bevölkerung in das, was immer man als Staatsgebiet Israel bezeichnen kann, weil Israel hat sein Staatsgebiet bis heute nicht definiert. Aber es wird in allen UNO-Resolutionen immer von den Grenzen von 1967 gesprochen, also Sechstagekrieg, damals Okkupation Israels, Ostjerusalem, Sinai, Golanhöhen und Ostjerusalem. Aber das sind keine Grenzen, das waren 1967 nur Feuerpausenlinien, nicht einmal Waffenstillstandslinien. Und ich erinnere mich, dass selbst unter der Regierung von George W. Bush, die alles andere als palästinafreundlich oder arabischfreundlich war, immer wieder Israel gemahnt wurde, die Siedlungstätigkeit würde die Entstehung eines unabhängigen arabischen Staates namens Palästina verhindern, weil eben ein solches Gebilde geradezu lebensunfähig wäre, aufgrund der Tatsache, dass es mittlerweile so viele Siedlungen gibt. Und ich spreche jetzt vom Jahr 2005, 2006, also 20 Jahre zurückgesprochen. Mittlerweile sehen wir im Windschatten des Horrors, der sich im Gaza und im Libanon abspielt, werden auch Tag für Tag Palästinenser aus ihren Dörfern oder Städten im Westjordanland deportiert, unter welchen fadenscheinigen Vorwürfen auch immer. Es wurde in den letzten 12 Monaten noch sehr viel mehr palästinensisches Land konfisziert als zuvor. Das also alles sozusagen unter dem Titel auch Rache für den 7. Oktober 2023. Und hier stehen Zeichen auf Sturm. Also es sieht ganz danach aus, dass Washington einer Eingliederung dieser verbliebenen palästinensischen Gebiete in Israel nichts entgegenzustellen habe. Und Netanyahu spricht ja nie vom Westjordanland. Viele israelische Politiker tun das nicht, sondern es ist dann die Rede von Judäa und Samaria. Es sind aus ihrer Wortwahl her nicht die besetzten, sondern die befreiten Gebiete, die 1967 befreiten. Und wir haben an sich mittlerweile einen politischen Kurs, ein Vokabular in vielen, vielen israelischen Parteien, die weit über das hinausgeht, was die sogenannten Radikalen wie Gush Emunim-Block, Sharon vor 40 Jahren sagten. Also da hat sich sehr, sehr vieles heftig gedreht. Und das ist der Stand der Dinge. Ob das jetzt sozusagen zu etwas wie Stabilität führen könnte, ich bezweifle es, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch verbliebenen Palästinenser, und da sprechen wir doch von einigen Millionen Menschen, ob aus dem Gaza oder aus dem Westjordanland und aus Jerusalem, einfach so deportiert werden. Es war immer schon in Israel die politische Sicht der Dinge so, es gibt nur einen jüdischen Staat, aber es gibt über 20 arabische Staaten, sollen doch diese Araber in einen der arabischen Staaten gehen? Das war immer sozusagen die Meinung, und da dachte man in erster Linie an Jordanien, Libanon. Also hier ist vieles an der Kippe, weil sie haben das Treffen dieser Stadt arabischen islamischen Welt in Saudi-Arabien kurz aufgegriffen. Wir haben zwar mittlerweile diplomatische Beziehungen zwischen einigen Staaten der arabischen Welt und Israel bis hin zu Marokko, Teil dieser Abrahamsabkommen, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie ein Staat wie Saudi-Arabien mit Israel in eine Normalisierung kommen kann unter diesen aktuellen Entwicklungen. Das ist einfach nicht möglich. Ja, natürlich ist es nur mehr ein verbales Bekenntnis zu sagen, ein unabhängiges Palästina muss her. Aber ich würde sagen, das ist weiterhin die Antwort und die Forderung. Und das hat auch Präsident Putin, das hat Moskau mehrfach gesagt, auf die Frage, ja, wie kann es zur Stabilität im Nahen Osten kommen? Ein Palästinastaat muss geschaffen werden. Und das bringt es auf den Punkt, nur wie und wo unter diesen Vorzeichen der Zersiedlung dieser palästinensischen Gebiete. Ich habe in der Vergangenheit schon mich immer wieder gefragt, wie soll das physisch möglich sein? Wie soll physisch eine Verbindung zwischen Gaza, Ost-Jerusalem und den Palästinergebieten im Westjordanland möglich sein? Also vielleicht noch ganz kurz als Anmerkung zu dieser Thematik. Trump und Elon Musk haben mit dem iranischen Botschafter in Washington ein Gespräch auch geführt, wenn es stimmt. Also so zumindest habe ich das in einigen Berichten vorgestern gelesen. Was dabei herausgekommen ist, worum es geht, wissen wir nicht. Aber auch sozusagen sagen, lassen wir es mal nur dabei sein. Musk war auch bei diesem Telefonat oder Treffen, vielleicht war es sogar ein physisches Treffen dabei. Für mich wirft das einige Fragen auf. Also ich habe vorhin spontan das Wort Renaissancefürst genommen, in den Mund genommen, aber er erinnert mich immer mehr an eine Art, ja, Renaissancefürst des 21. Jahrhunderts, der sozusagen als freischaffender Berater und Hobbypolitiker hier Land auf Land ab mitmischt.
Mhm. Ja, das ist wirklich sehr interessant, welche Entwicklung da Elon Musk jetzt eingeschlagen hat, auch in den vergangenen Jahren. Ich erinnere mich noch, als ich damals zu Studienzeiten noch in einem Startup-Unternehmen arbeitete, da war er noch ein gefeierter Held der Startup-Szene. Da gab es kein einziges kritisches Wort über ihn. Und ja, da hat sich der Wind auch in dieser Hinsicht in den letzten Jahren und vor allen Dingen Monaten seit dem Wahlkampf doch massiv geändert. Und ja, lassen Sie uns aber noch in Nahost bleiben, denn es gibt jetzt einen neuen Bericht der Organisation, der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Diese wurde jetzt am Donnerstag auf der entsprechenden Homepage veröffentlicht. Es geht in diesem Bericht um eine 13-monatige Untersuchung des Vorgehens des israelischen Militärs im Gazastreifen. Und diese Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die israelischen Behörden, das israelische Militär mit ihrem Vorgehen seit Ausbruch des Krieges für die massive vorsätzliche Zwangsvertreibung von Millionen palästinensischer Zivilisten gesorgt hätten. Israel sei für Kriegsverbrechen sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen verantwortlich. Wie es weiter heißt, kam in den letzten 13 Monaten, kam es zur Vertreibung von mehr als 90% der Bevölkerung, also von rund 1,9 Millionen Menschen aus Gaza. Ferner wird in diesem Bericht die USA, Deutschland und andere westlichen Länder werden aufgefordert, Waffenlieferung und Militärhilfe an Israel sofort einzustellen. Ich zitiere einmal: Wer weiterhin Waffen an Israel liefert, riskiert eine Mittäterschaft bei Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und anderen schweren Menschenrechtsverletzungen. So als Zitat in diesem Bericht von Human Rights Watch. Ja, und als Reaktion auf diesen Bericht will jetzt der EU-Chefdiplomat Josep Borrell den regelmäßigen politischen Dialog mit Israel aussetzen. Diesen Vorschlag werde er jetzt beim Außenministertreffen am kommenden Montag. Ja, und dass Josep Borrells Vorschlag die notwendige einstimmige Zustimmung findet, das gilt indes als sehr, sehr unwahrscheinlich. Und ja, Frau Kneißl, eine weitere für die Region wirklich, ja, interessante Entwicklung ist, dass Katar sich als Vermittler zwischen Israel und der Hamas zurückziehen wird. Der Sprecher des katarischen Außenministeriums bestätigte jetzt am Samstagabend entsprechende Medienberichte. Er sagte, ich zitiere ihn einmal: Der Staat Katar hat den Konfliktparteien vor 10 Tagen bei den letzten Versuchen, eine Einigung zu erzielen, mitgeteilt, dass er seine Vermittlungsbemühungen zwischen der Hamas und Israel einstellen wird, wenn in dieser Runde keine Einigung erzielt wird. Ja, eine Rückkehr in die Vermittlerrolle sei für das Emirat allerdings nicht ausgeschlossen. Das äußerte auch der Außenamtssprecher. Katar sei bereit, abermals zu vermitteln, wenn beide Seiten aufrichtige Bereitschaft zeigen würden, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Ja, Frau Kneißl, zum einen, wie bewerten Sie diesen Bericht von Human Rights Watch, der ja doch wirklich niederschmetternd ist, wenn man sich da mal ein bisschen einliest? Das ist schon ganz klar gegen den Westen und gegen die westliche Politik und vor allen Dingen gegen das Massaker Israels gerichtet. Das zum einen. Zum anderen, glauben Sie, dass der politische Dialog, den Josep Borrell aussetzen will, tatsächlich, dass das so durchkommen wird? Und vielleicht noch abschließend, was sagen Sie dazu, dass Katars Vermittlerrolle jetzt erstmal auf Eis gelegt worden ist, Frau Kneißl?
Ja, lassen Sie mich mit Katar beginnen. Es,
ja, gerne.
Es war jeweils der Emir von Katar, Al-Thani, der das Wesentliche gegenüber für Netanyahu in diesen Beziehungen zum Gang Machtstreif von Hamas war. Also es ist kein Geheimnis, dass Israel und vor allem der Mossad auch immer wieder auf Pendelmission war und dem Gazastreif und Israel, um sicherzustellen, dass Fließen, wann immer es zu Problemen kam, Entführungen, bewaffneten Auseinandersetzungen, es war das Emirat Katar vermittelte, einfach aufgrund seiner sehr Beziehungen zu Hamas. Der ehemalige Hamas-Chef Hanir, nochmal ermordet wurde in Teheran, hatte auch seine Hauptsitz in Katar. Mittlerweile hat die Hamas ihre Sitze in Katar geschlossen und Katar hat eben auch diese Vermittlerrolle aufgegeben. Was hier die genauen Gründe sind, da kann man sich nur seinen Reim machen. War es Szenario 1, großer Druck aus den USA zu sagen, ihr seid in zu enger Verbindung der Hamas, die wir als Terrororganisation sehen, und wir haben eine Militärbasis von mehreren tausend US-Truppen. Das geht nicht sozusagen in Einklang zu bringen. War es dieser US-amerikanische Druck, aus der Vermittlerrolle zurückzuziehen, oder war es die eigenständige Entscheidung katarischen Instanzen, allen voran von Außenministerium, Premierminister, also das alles läuft im Palast zusammen und wir vergeuden hier zu viel Energie und vor allem auch wir verlieren unsere Fähigkeit als Vermittler, weil einfach von israelischer Seite alles boykottiert wird. Und das wissen wir ja, das ist ja jetzt keine arabische Variante der Dinge, sondern auch der entlassene israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant sagt, wir hätten schon längst die Rückholung der Geiseln erreicht, hätte nicht zu dem von Katar vermittelten Kompromiss mal ja gesagt. Also es gibt hier unterschiedliche Optionen, sich aus all dem zurückzieht. Ich würde mal von meiner persönlichen Wahl, man will nicht seine Glaubwürdigkeit dauerhaft aufsetzen. Also wenn man hier ständig mit Misserfolgen konfrontiert wird, dann kann man einfach auch nicht mehr vermitteln. Das ist meine Einschätzung. Was nun diesen Human Rights Watch Bericht mit blanken Zahlen anbelangt, die verschiedenste von UNRWA zu UNICEF und so weiter haben es in den letzten 14 Monaten und erklärt. Gaza ist der Kinder Palästinas geworden, Originalzitat von UNO-Generalsekretär Guterres, weswegen er ja auch und vielen anderen Dingen mittlerweile zur Persona non grata in Israel wurde. Wir haben eine ganze Serie von massiven Menschenrechtsverletzungen und dieser Human Rights Watch Bericht geht vor allem in diese grauenhaften Beschießungen von sogenannten Safe Havens, Safe Zones, also sicheren Gebieten ein, weil man ja die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen Land auf Land abschickt auf diesen paar hundert Quadratkilometern und sagt, ihr müsst euch da oder dort verstecken, weil wir beschießen jetzt gerade diese Ecke. Plus die vielen Deportationen, die Massenverhaftungen, die Folterberichte. Also das Register ist randvoll und wir hören keine einzige kritische Stimme aus der Europäischen Kommission oder aus irgendeiner EU-Hauptstadt, sagen wir mal mit Ausnahme Spaniens. Da gab es eine und Irland, die haben sich ein bisschen klarer geäußert, aber alle anderen halten den Mund. Und erstaunlicherweise, kurz vor seinem Abgang, also er greift hier eine immer klarere Sprache, was Israel als systematischen Verletzer von Kriegsvölkerrecht und Menschenrechten anbelangt. Und er hat eben jetzt auch klipp und klar aufgefordert, stoppen wir diesen politischen Dialog zwischen EU und Israel. Dazu wird es sicher nicht kommen, weil wir haben zu viel pro-israelische Regierung. Alle sind pro-israelisch, sagen wir das mal so vorangesagt, aber wir haben mittlerweile zu viele pro-Netanyahu-Regierungen. Ja? Da geht es nicht mehr um pro-Israel und pro-Netanyahu ist nicht unbedingt pro-Israel, weil Netanyahu ja mittlerweile sehr viel Unnötige auch auf israelischer Seite steht. Und Diese Pro-Netanjahu-Regierungen, die sehen wir in Budapest, die sehen wir in Wien, die haben wir in Berlin vielleicht weniger ausgeprägt, in Paris. Da gab es jetzt in den letzten Monaten auch sehr viele heftige Auseinandersetzungen zwischen Paris und Netanjahu, weil Macron eben auch einige Waffenlieferungen stoppen wollte. Daraufhin wurde Netanjahu und von der israelischen Öffentlichkeit zum Hezbollah-Agenten diffamiert. Also da ist, sind, werden auch sehr harte Bandagen eingesetzt. Und ich würde sagen, Fazit, das Fazit der aktuellen Situation ist absolut verworren, ein gewaltiges Elend. Die Beschießungen des Libanons haben es in sich. Also hier haben wir mittlerweile innerhalb von 4 Wochen 400 Tote, über 30.000 Verletzte. Und hieß es anfänglich, es müssten alle Hezbollah-Korridore und so weiter beseitigt werden. Es müssten alle Hezbollah-Kommandanten getötet werden. Die wurden alle eliminiert, von Nasrallah abwärts bis in die verschiedensten Ebenen von Digitalchefs und anderen, die in der Hezbollah eine Rolle gespielt haben, die wurden alle ermordet, ja. Und trotzdem wird weitergeschossen. Also das Kriegsziel Israels im Libanon, weil das nicht klar ist, Galant, der frühere Verteidigungsminister, da ja auch Netanjahu offen kritisiert. Ich habe die große Befürchtung, dass diese Kriegsmaschinerie sich weiterwälzt unter hohen Verlusten in der Zivilbevölkerung und Libanesen, aber auch in Syrien. Plus, was nicht vergessen ist, es kommen täglich mittlerweile fast Dutzende israelische Soldaten ums Leben. Und nicht irgendwelche Soldaten, sondern Sondereinheiten, Elitetruppen, wie das so heißt, also die sogenannte Brigade, die Einheit 3x die 8, 888, eine Sonder-Elitetruppe genannt. Also hier sind ja viele Truppen israelischerseits mittlerweile in Verhandlungen mit Hezbollah-Kämpfern verwickelt. Und für die israelische Bevölkerung im Norden Israels ist es sicherer geworden. Also da wird es wahrscheinlich nicht zu einer Rückkehr kommen. Eine Pufferzone im Südlibanon errichtet wird, ob die was bringt, es angesichts der modernen Kriegsführung halte ich wenig von solchen. Und ja, das ist der Stand der Dinge. Und Trump erbt hier eine sehr, sehr brutale Situation. Wie weit er sich hier den Sachverhalt, von wem ein Außenminister Marco Rubio wird sagen, wahrscheinlich alle Palästinenser sind Terroristen, wie das eben auch Netanyahu sagt, und die gehören vernichtet oder deportiert, ganz, ganz brutal gesagt. Diesen Eindruck gewinnt man aufgrund der bisherigen Aussagen, ob er hier seine Sichtweise ändert. Wir wissen es nicht, ob vielleicht einer neuen Stabschefin anders gebrieft wird, die ihn vielleicht darauf macht, dass dieses Blutvergießen nur zu neuen Problemen in den Nachbarstaaten Israels führen wird, wie beispielsweise im Jordanien. Selbst wenn Sie mir heute sagen, ich soll mich mit eine halbe Stunde und ihm kurz erklären, was los ist. Ich will sozusagen, was man hier wirklich als Ratschlag geben kann. Ich bin am Ende meiner Weisheit angelangt.
Mhm. Ja, und so geht es mir auch und wahrscheinlich vielen unserer Zuhörer. Aufgrund dieser brisanten Entwicklung ist es wirklich schwierig, überhaupt noch zu sagen, in welche Richtung sich das Ganze jetzt entwickeln wird. Aber dafür sind wir ja auch ein Stück weit angetreten, um da doch immer wieder den Versuch anzugehen, so ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Frau Kneißl, haben wir vielleicht heute auch ein Stückchen weit wieder geschafft, zumindest Sie mit Ihren sehr kompetenten analytischen Ausführungen. Ich bedanke mich jetzt vielmals bei Ihnen. Sie müssen jetzt gleich weiter weiter in ein nächstes Meeting, das ansteht. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg, viel Spaß mit den Studenten, ein schönes Wochenende und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen, Frau Knesse.
Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben, und ich hoffe auf eine sichere, gute Woche für uns alle. Danke.
Ja, und auch an euch, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart bei einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.